Die Person, die einer Frau sowas schreibt, das ist oft wirklich so, dass die das dann unterschiedlichen Frauen schicken. Also denen geht es in der Regel nicht um diese Frau, sondern dass sie ein dunkles Element aus sich ausleben müssen. Und das sich vor Augen zu halten, hilft aber, weil man merkt, es geht hier nicht um mich, es geht hier, dass ein Mensch wirkliche Probleme hat und ich zum Handkuss komme.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welt der Frauen zum Hören. Heute geht es um ein Thema, das etwas schwerer zu fassen ist, im übertragenen Sinne wie auch wortwörtlich. Aber wir wollen es trotzdem versuchen. Wir, das sind Melanie Wagenhofer, die Chefredakteurin der Welt der Frauen.
Hallo.
Und Ingrid Brodnik, die wohl bekannteste Expertin für Digitales und auch ja für all die Probleme, die es im virtuellen Raum so gibt.
Hallo.
Mein Name ist Ursel Nenzig, ich bin Redakteurin bei Welt der Frauen und ich freue mich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen zu dürfen. Ja, dass wir uns gerade zu diesem Zeitpunkt und in dieser Runde zusammengefunden haben, ist natürlich kein Zufall. Das hat vor allem damit zu tun, dass Ingrid Brodniks neues Buch Feindbild Frau vor kurzem erschienen ist. Worum es darin genau geht und warum wir Frauen jetzt plötzlich Feindinnen sind, das schauen wir uns in dieser Folge genau an. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir das Thema, nämlich dass Frauen nicht nur besonders intensiv, sondern auch auf ganz besondere Art und Weise im Internet angegriffen werden, in der Welt der Frauen behandeln. Melanie, warum ist dieses Thema Hass gegen Frauen im Internet, warum ist das ein Thema bei Welt der Frauen? Was hat dich dazu bewogen, dich näher damit auseinanderzusetzen?
Wir stellen fest, dass digitale Gewalt im Netz immer mehr zu einer Bedrohung wird und uns alle betrifft, vor allem aber Frauen. Und wir finden, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema, Aufklärung darüber besonders wichtig sind. Und das soll das Bewusstsein schärfen, das soll sensibilisieren dafür, was alles passieren kann. Und wir möchten auch betroffenen Frauen dabei helfen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und da ist eben das neue Buch von Frau Brodnik, die ja seit vielen, vielen Jahren unermüdlich auf Missstände in diesem Bereich hinweist, ein ganz wichtiger Beitrag. Und ich muss sagen, ich nehme auch selbst immer wieder Kommentare oder Bilder wahr, die Frauen aller Generationen beleidigen, bedrohen, abwerten. Und ich bin auch selbst immer wieder unsicher darüber, wie ich darauf reagieren soll im Netz. Und da liefert eben das Buch ganz wichtige Handlungsanleitungen.
Mhm. Frau Brodnik, Sie sind eine der bekanntesten Stimmen des Landes zu digitalen Themen. Machen sich auch seit Jahren unermüdlich stark gegen Hass im Netz, haben eine ganze Reihe Bücher, Kommentare, Beiträge verfasst. Und wenn ich das persönlich so sagen darf, ich finde, dass Sie eine bewundernswerte Geduld und Sachlichkeit an den Tag legen, immer wieder auf diese Problematiken hinzuweisen. Nun ist eben Ihr neues Buch erschienen, Feindbild Frau. Vielleicht wollen Sie uns ganz kurz erzählen, worum es darum geht, was der Aufhänger sozusagen ist und von wem sind wir denn jetzt das Feindbild plötzlich?
Ich habe das Buch geschrieben, weil ich den Eindruck habe, dass es eigentlich schlimmer als besser wird auf Social Media. Und zwar einerseits werden soziale Medien immer bedeutender im Sinne von, dass wir auch medial oft mitbekommen, was online gerade eskalierte. Und andererseits machen die Digitalplattformen große Rückschritte. Zum Beispiel auf Twitter, das ist gemessen worden, ist nach der Übernahme von Elon Musk die Hassrede gestiegen. Aber nicht nur dort, auf Facebook und Instagram. Früher war es verboten, aus ihren eigenen Regeln heraus, die haben das untersagt, Frauen als Haushaltsobjekte zu bezeichnen. Das ist jetzt erlaubt, weil nach der Wahl von Donald Trump und dem Amtsantritt hat auch Facebook und Instagram, also hat Meta die Regeln geändert. Und im Buch geht es um Politikerinnen, weil die so ein Symbol sind. Nämlich Politikerinnen sind besonders sichtbar. Sichtbarkeit ist für Frauen oft auch eine Gefahr. Sichtbarkeit ist wichtig, demokratisch, aber je sichtbarer ich bin, desto mehr ist auch die Gefahr, dass Leute mich fertig machen versuchen. Und Frauen in der Politik spielen natürlich auch eine gesellschaftliche Rolle. Also sie sind auch ein Gradmesser, wie geht es unserer Demokratie insgesamt. Wird zum Beispiel versucht, Frauen wieder einzuschränken? Wird versucht, Gleichstellung zurückzufahren? Und ich denke, das erleben wir derzeit auch.
Mhm. Melanie, du hast mir erzählt in deiner Beschäftigung auch mit dem Buch, dass dir verschiedene Begriffe untergekommen sind, die du erstmal selber für dich auch einordnen, definieren und recherchieren musstest. Unter anderem Nudification Features. Bitte klär mich auf, was ist das und welche anderen Begriffe haben dich denn besonders beschäftigt, die du im Buch von Frau Brodnik gelesen hast?
Also diese Nudification Features oder Deep Nudes nennt man sie, glaube ich,
ja,
auch.
Ja, Deep Fakes, aber Deep Nudes kann man wahrscheinlich auch sagen, ja.
Das sind ganz normale Bilder von Personen, die mittels KI in ganz realistisch wirkende Nacktbilder umgewandelt werden, die dann verbreitet werden. Und das trifft eben besonders Frauen. Das hat mich sehr beschäftigt, ehrlich gesagt. Mhm. Ganz entsetzt habe ich auch festgestellt, dass Frauen von Männern immer häufiger mit Smartbrillen gefilmt werden, ohne dass die Frau Brodnik hat uns erzählt, dass man das überhaupt nicht mehr merkt, weil da nicht einmal ein rotes Licht mehr leuchtet an der Brille, dass man das so einstellen kann. Und selbst wenn man dann schon jemanden massiv geschadet hat, wird oft noch böse nachgetreten, zum Beispiel beim Victim Blaming, wo quasi die Schuld umgekehrt wird, also wo man dann dem Opfer Mitschuld an der Geschichte gibt oder überhaupt die Schuld zuweist. Mhm.
Was wäre so eine Schuldzuweisung zum Beispiel?
Ich muss jetzt so ein bisschen ein besonders schlimmes Beispiel erzählen, aber das war für mich so wirklich symptomatisch, wie selbst in ernsten Fällen die Gewalt gegen Frauen ausgeblendet wird. Es gab diesen Suizid der Ärztin Lisa Maria Kellermeier, die ja auch beleidigt und bedroht wurde.
Das ist schon ein paar Jahre her.
Genau, genau. Und die hat sich selbst das Leben genommen und zuvor gab es bis hin zu richtig, richtig krassen Drohungen, wo jemand genau detailliert im E-Mail schreibt, wie er sie und ihr Personal in der Ordination umbringen möchte. Bisher ist noch niemand verurteilt worden in dieser Sache. Es gab ein Gerichtsverfahren und es gab dann auch zum Teil so Meinungen, die in die Richtung gingen, naja, war sie halt nicht stark genug? Was war ihre Persönlichkeit? Und ich denke mir, selbst in so einem Extremfall, wo nachweisbar jemand übelste Morddrohungen erhalten hat, dann so stark auf dem Charakter der Frau herumzureiten, das ist so ein Beispiel, wie gerade bei Frauen dann sehr viele andere Aspekte auf einmal beleuchtet werden. Und zum Thema KI und Victim Blaming gibt es auch eine interessante Komponente, nämlich zum Beispiel auf X war es ja so, dass X ein neues Feature bei Grok, dem KI-Bot, eingeführt hat und Männer konnten ansuchen, dass man eine Frau quasi auszieht und nur ein Bikini zeigt. Mhm. Und sowas kann dann auch quasi verharmlost werden im Sinne von, naja, die Frau, um die es da geht, die hat ja schon selbst im Internet auch schon Bikini-Fotos gepostet oder die ist ja so oder so eine. Nur die Sache ist, da kommt was ganz Wichtiges. Es macht einen Unterschied, ob eine Frau für sich selbst entscheidet, welches Foto sie aufnimmt und postet, oder ob jemand ein Bild nimmt und dieses zusätzlich quasi nackt der macht. Mhm. Das heißt, es gibt sehr viele Ebenen, wie die Gewalt, die Frauen erleben, verharmlost werden oder irgendwie der Frau auch die Schuld gegeben wird. Oder sehr oft wird dann auch gefragt, na, was postet denn die sonst so? Als ob irgendwas sexualisierte Gewalt rechtfertigen würde.
Mhm. Der Fall, den Sie angesprochen haben von der Ärztin, ist ja schon ein paar Jahre her. Inzwischen hat sich die KI quasi um Lichtjahre weiterentwickelt. Dieser Fortschritt, wie ist denn der einzuordnen? Wie sehr hat das die ganze Situation verschärft?
Das Interessante ist, wenn wir solche mächtige neue Technologie haben, dann kommt es immer zu einem Zusammenspiel aus einem gesellschaftlichen Ungleichgewicht und der Technologie. Weil es gab auch schon früher, vor der KI, zum Beispiel Bildmontagen, wo das Gesicht einer hochrangigen Politikerin in eine Pornoszene retuschiert wurde und die Frau somit herabgewertet wurde. Das geht nur jetzt noch leichter. Also das heißt, die KI beschleunigt das. Und was mich am meisten beunruhigt, ist nicht nur die KI an sich, sondern das kommt nicht aus dem Nichts, sondern es müssen Unternehmen machen. Unternehmen, die sehr wohl entscheiden können, was lässt die KI zu, was erlaubt der Chatbot und was nicht. Und da haben wir eher eine verantwortungslose Unternehmensführung vielerorts, würde ich sagen, wo erst nach großem Aufschrei zum Beispiel nachjustiert wird. Also vieles, was wir sehen, die Bösartigkeit oder gewisse Phänomene gab es sogar schon in untechnologischeren Zeiten, nur das Ausmaß und wie leicht es geht, das ist größer geworden.
Es sind ja nicht nur Frauen, sondern alle Geschlechter potenziell Online-Gewalt ausgesetzt, genauso wie es auf der anderen Seite auch Täterinnen gibt und nicht nur Täter. Trotzdem werden ja auch in Ihrem Buch die Angriffe gegen Frauen besonders hervorgehoben. Was ist denn das Frauenspezifische an dieser digitalen Gewalt?
Vollkommen richtig. Alle Geschlechter können Hass im Netz erleben. Und ich finde auch wichtig zu sagen, es ist nie in Ordnung. Also kein Mensch hat verdient, herabgewürdigt zu werden, belästigt, bedroht. Die Besonderheit bei Frauen ist, es geht so schnell unter die Gürtellinie. Das zeigt sich in ganz vielen Untersuchungen, zum Beispiel sexistische Herabwertungen. Das ist natürlich bei Frauen wesentlich ausgeprägter. Gibt es eine gute Untersuchung, zum Beispiel des Pew Research Centers in den USA, repräsentativ für die USA, wo man sieht, dass junge Frauen oder auch ältere Frauen ungleich mehr betroffen sind. Und warum ist das relevant? Weil gerade diese sexualisierte Ebene, die hat etwas besonders Einschüchterndes. Oder wenn es so grausig wird, es geht ekelhaft um den eigenen Körper, was sich jemand vorstellt oder wie der bewertet wird. Ich möchte folgenden Vergleich machen. Im Juristischen ist ganz interessant, da gibt es diesen Begriff der Privatsphäre und dann den Begriff der Intimsphäre. Das heißt, auch die Privatsphäre wird schon geschützt. Also zum Beispiel, ich kann entscheiden, ob meine Wohndaten im Internet stehen oder welche Angaben ich verbreite. Und die Intimsphäre sind dann schon wirklich so die sexuelle Orientierung, quasi das die innersten Gedanken. Und es ist oft noch einmal schlimmer bewertet, wenn die Intimsphäre verletzt wird. Und ich glaube, wir haben das Ähnliche bei digitaler Gewalt, dass es bei Frauen in die Intimsphäre reingeht, dass es behauptet wird, die Frau hätte sich hochgeschlafen. Zum Beispiel, ich habe Typen von geschlechtsbasierten Herabwürdigungen gesammelt, 10 Typen, die wiederkehrend sind, die man immer wieder sieht.
Wo haben Sie das gesammelt?
Ich habe mit Politikerinnen gesprochen und habe einfach angefangen, eine Liste an allen möglichen Kommentaren. Ergänzend dazu habe ich bei den geschilderten Fällen auch Postings quasi archiviert und habe die dann auch ausgewertet und habe immer geschaut, habe ich schon genug Typen, muss ich noch was ergänzen? Und ein Typus ist die Herabwürdigung basierend auf einer sexuellen Verwertungslogik.
Okay.
Also zum Beispiel der klassische Kommentar wäre, mit dir will keiner ficken, Entschuldigung für die Wortwahl. Ja. Oder auch so quasi, die gehört mal richtig so und so. Ja. Also wo quasi der Wert einer Frau auf ihrer angeblichen sexuellen Verwertbarkeit herangenommen wird. Das ist so etwas, da geht es in die Intimsphäre. Das hat schon etwas besonders Beleidigendes, wenn irgendwelche Unterstellungen über das Sexualleben, den sexuellen Wert oder wenn wir einfach so, wenn es nochmal viel näher rückt, wenn die Herabwürdigung so viel persönlicher wird. Hinzu kommt, wir leben ja als Frauen nicht in einem Vakuum, sondern in einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist von Gewalt geprägt allgemein und bei Frauen oft sexuelle Gewalt. Das heißt, Frauen lernen von klein auf darauf zu achten, aufzupassen. Zum Beispiel gibt es eine Situation, die könnte gefährlich werden. Und da ist auch die große Gefahr, dass gerade diese sexualisierte Sprache eine besonders einschüchternde Wirkung hat.
Melanie, du hast selbst eine noch relativ junge Tochter. Sie ist jetzt 23 und damit eigentlich ein Digital Native, würde ich sagen. Was hast du für Beobachtungen sie betreffend gemacht? Geht sie anders damit um? Redet sie über das? Tut sie sich deiner Beobachtung nach leichter als du zum Beispiel?
Ja, das denke ich schon. Mit 23 finde ich, dass sie eigentlich sehr reflektiert und sehr bewusst damit umgeht und auch gut einschätzen kann, was los ist. Ich habe immer versucht, sie so gut wie möglich darüber zu informieren und wir reden auch immer wieder drüber. Und mittlerweile ist es so, dass sie mich auf Dinge aufmerksam macht, die irgendwie schief laufen im Netz, die ich selber, also sie hat mich da definitiv überholt.
Ja, also diese Angriffe, die da im Netz, denen wir Frauen in allen Altersgruppen da ausgesetzt sind. Wir haben es vorhin schon erwähnt, haben sich gegen eine bestimmte Gruppe noch einmal mehr zugespitzt, nämlich eben gegen Politikerinnen. Es gibt da Studien, die zeigen, dass mehr als die Hälfte von befragten Politikerinnen in Deutschland Empfängerinnen von Hassnachrichten sind. Also ich glaube, es waren 58%, die das angegeben haben. Das fand ich schon extrem erschreckend. Und was da ja vor allem so bemerkenswert ist, dass das eine tagtägliche Bedrohung ist, mit der sie zu tun haben. Also das ist nicht etwas, was einmal im Jahr zu einem bestimmten Ereignis aufkommt, sondern das ist so eine ständig dahin wabernde Bedrohung. Haben Sie noch ein paar konkrete Beispiele für diese allgegenwärtige Bedrohung?
Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt im Buch. Ich habe ja mit Politikerinnen gesprochen und ich beschreibe auch viele Fälle, also wirklich so konkrete Vorfälle, zum Beispiel wirklich so eine Vergewaltigungsdrohung, was ist danach juristisch passiert. Und wenn wir über Hass im Netz reden, denken wir oft an die allerärgsten Nachrichten, an Drohungen, an so richtig ausführlich obszöne Nachrichten. Und da gibt es aber die andere Seite, die auch eine extreme Wirkung hat. Das ist nämlich die Quantität, dass jedes Mal, wenn ich die App aufmache, ich einfach herabgewürdigt werde. Das muss dann gar nicht für sich genommen die Nachricht so spektakulär sein. Mir hat zum Beispiel eine junge Abgeordnete des Bundestags in Deutschland erzählt, dass sie eigentlich kaum noch auf der Plattform X ist, dass sie die meidet, weil es für sie so unangenehm geworden ist, weil sie hat wirklich im Gespräch ihr Handy herausgeholt und hat einfach vorgelesen, was sie dann sieht. Wie viel Scheiße kann ein Mensch labern? Schluck deine Pillen und denk über eine Therapie nach. Are you stupid? Also als Foto, so als Bild, als lustiges Meme, also als eigentlich als Witz. Sie hat auch Migrationshintergrund, da wird es dann oft rassistisch. Du nix Grammatik. Wir schieben dich ab, solche Nachrichten. Mhm. Und das tut was mit Menschen, wenn ich das jedes Mal, also wenn ich jedes Mal das öffne und mir wird gesagt, du bist nichts wert. Das sind die Nachrichten für sich genommen, sind nicht die ärgsten Nachrichten, die es gibt. Nur natürlich, wir Menschen sind ja nicht aus Stein. Wir spüren sowas. Mhm. Und das führt gerade bei Frauen dazu, dass sie überlegen, will ich mir das antun? Diese eben junge Politikerin ist jetzt nicht mehr auf Ex, auch wenn sie sagt, das schadet eigentlich ihrer Arbeit, weil es ein Ort wäre, wo sie über ihre Themen sprechen könnte. Also sie sieht es auch eigentlich als Verlust an.
Aber umgekehrt hat es auch eine Auswirkung auf die Demokratie im Sinne von Frauen tun sich den Beruf der Politikerin nicht mehr an?
Genau, das ist eigentlich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil die Gefahr ist eben, dass wir da gesellschaftliche wirklich Rückschritte machen. Weil es ist jetzt über wirklich Jahrhunderte mittlerweile erkämpft worden, dass Frauen gleiche Teilhabe in der Politik haben können. Und wenn ich aber mit solchen Reaktionen rechnen muss und das für manche eine wirklich bremsende Wirkung hat, ist eben die Gefahr, ob wir Rückschritte machen. Mhm. Und das ist die große Sorge. Drum sind die Politikerinnen so interessant, weil man könnte ehrlich gesagt ein Buch auch über Influencerinnen machen oder ein Buch über Sportlerinnen, Spitzensportlerinnen.
Oder Journalistinnen. Hast du da irgendwelche Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht? Hass gegen Journalistinnen sind ja nun mal auch sehr präsent und arbeiten meistens nicht im stillen Kämmerlein.
Das eigentlich noch nicht so wirklich, aber was mir auffällt, ist, dass manche Medien ihre Sprache oder ihre Titel zum Beispiel schon sehr an diese gefährliche Sprache im Netz anpassen, weil sie sich einfach dadurch Klicks ausrechnen oder mehr Leser ausrechnen. Und das ist definitiv etwas, das in die falsche Richtung geht.
Ja, es geht ja dabei auch so ein bisschen um eine Verharmlosung, die wir beobachten können. Also ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, dass eben, weil Sie das gesagt haben mit dieser Ärztin, ja, dass seitdem hat sich einfach viel verändert und man hat sich ja vielleicht auch ein bisschen dickeres Fell zugelegt. Ist das so? Also haben wir auch eine Art, auf eine Art und Weise uns daran gewöhnt?
Ja, ich fürchte ja. Die Gefahr ist, dass sich gerade etwas verschiebt und wir etwas tolerieren beginnen, wo wir früher noch viel schockierter gewesen wären. Also das beschäftigt mich auch selbst, weil ich ja zum Beispiel sehr oft wirklich Hasskommentare lese. Und ich merke manchmal, wenn ich wirklich ältere Bücher von mir lese, dann denke ich mir, dass ich das als Beispiel genommen hätte. Ich würde jetzt, also das ist so, dass es mich nicht mehr so schockiert wie vor 10 Jahren. Und das ist, glaube ich, eine schlechte Entwicklung. Ich glaube auch, dass wir gesellschaftlich ein bisschen diese Entwicklung mit durchlaufen haben. Also die Gefahr ist, dass über diese ständige Auseinandersetzung und Mitbekommen von auch sexistischen Herabwürdigungen. Manche Worte so ein bisschen, beim ersten Mal tut sie besonders weh oder fühlen sie sich besonders krass an. Beim 50. Mal auch noch, aber beim 200. Mal ist das ein bisschen weg. Also das ist, glaube ich, schon eine Gefahr, wo aber auch, ich glaube, der man so ein bisschen entgegensteuern kann. Nämlich, ich versuche dann auch ganz oft herauszuarbeiten, Moment, ist das wirklich so harmlos? Also ich, zum Beispiel, ich habe diese junge Politikerin erzählt und ich nenne das die Rhetorik der 1000 Nadelstiche, dass jedes Mal, wenn ich die App aufmache oder einfach geballt solche Sachen kommen, weil wenn ich so permanent erfahre, du bist nichts wert, dann kann sich das auswirken oder das ist auf jeden Fall nicht angenehm. Und ich versuche dann oft, mich so ein bisschen zu korrigieren und zu schauen, Moment, wie ist das für Betroffene oder wie ist das, wenn ich einen guten Tag habe und ich lese dann sowas? Und ich glaube, wir können hier auch manches wieder ein bisschen zurückrücken. Zum Beispiel, es gibt auch, glaube ich, viele Bestrebungen, zunehmend über Sexismus in unserer Gesellschaft, sexuelle Gewalt zu sprechen, auch die verharmlosende Sprache nicht länger hinzunehmen. Zum Beispiel in Österreich gibt es ja viele Femizide und es gibt zunehmend eine Debatte, wie Medien darüber berichten. Also zum Beispiel, das dann heißt...
Ein Liebestötung aus Liebe oder
ja,
sowas.
Familiendrama, ja. Oder Mann tötete aus Eifersucht, was verharmlosend ist.
Weil gleich so eine Entschuldigung mitkommt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Beispiele, was man kritisieren kann. Aber das ist eine Debatte, die führen wir jetzt. Also da können wir auch wieder Dinge zurückerobern. Und ich glaube eben, dass in dieser oft verrohten Diskussionskultur Rückschritte gemacht werden, wir aber nicht machtlos sind, wir auch einen Teil der Debatte erobern können.
Mhm. Ich würde gern einen Schritt weitergehen zu den Schutzmaßnahmen, die es gibt oder die angedacht sind. Es gibt den Digital Services Act, eine EU-Verordnung, die eben zum Ziel hat, den digitalen Raum sicherer zu machen. Reicht dieser Act Ihrer Meinung nach weit genug? Gibt es da gute Ansätze?
Eigentlich gibt der Digital Services Act sehr viel her, weil, kurz gesagt, die EU-Kommission ist zuständig und kann schauen, ob bei den großen, wirklich sehr großen Online-Plattformen systemische Risiken existieren. Sogar die Gewalt gegen Frauen wird da erwähnt. Oder auch zum Beispiel sowas wie Wahlmanipulation. Und sie kann von den sehr großen Plattformen anfordern, dass die offenlegen, was tun sie gegen solche Risiken. Und wenn sie nicht genug tun, kann es hohe Geldbußen geben. Das bietet schon sehr viel Möglichkeit, streng hinzuschauen. Wir haben ein zentrales Problem. Der Digital Services Act ist erst seit kurzem so richtig voll in Kraft mit allen etablierten Behörden, mit voller Gültigkeit in der EU. Und wir haben jetzt Donald Trump im Weißen Haus sitzen, der sich ja durchaus hinter die US-Plattformen stellt. Die Frage ist also, wenn die EU-Kommission ernst macht, wenn die wirklich unangenehm amerikanischen Plattformen auf die Zehen steigt, kann es dann zu Eskalationen durch die USA kommen? Zum Beispiel Zölle werden ja gerne in Aussicht gestellt. Da muss sich erst zeigen, ob sich die EU das traut. Und das ist interessant, weil ich glaube, da sind wir auch wieder bei der öffentlichen Debatte. Darum ist es wichtig, dass Leute das wissen, dass sie zum Beispiel, wenn sie bei einer Podiumsdiskussion mit einem örtlichen Politiker gehen oder mit anderen Menschen, dass sie das ansprechen, weil wir brauchen diesen öffentlichen Druck. Ich glaube nämlich auch, dass es die Chance gibt, dass Politikerinnen und Politiker dafür erreichbar sind. Warum? Weil die das ja selbst erleben. Also das ist, ich glaube, in vielen gibt es viele große Probleme auf der Welt oder auch rechtliche oder politische Probleme. Aber in dem Fall hat man einen Vorteil. Keine Spitzenpolitikerin wird sagen, dass das angenehm ist, was sie oder ihr Team erleben.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass wir als BürgerInnen eine Verantwortung haben, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, die wir auch annehmen sollten. Was konkret? Sie haben schon gesagt, bei Podiumsdiskussionen mal aufschreien, auf Social Media sich auch positionieren, auch als Normalsterbliche sozusagen. Was können wir als BürgerInnen, Eltern, als Gesellschaft denn tun?
Da hole ich kurz aus, um zu erklären, warum das so relevant ist. Ich habe für das Buch auch mit der Psychotherapeutin und Psychologin Dorothee Scholz aus Deutschland gesprochen. Die arbeitet mit Betroffenen digitaler Gewalt, oft auch Frauen. Und die hat mir so sinngemäß erzählt, wenn Leute wirklich so Wellen der Beleidigung erleben, dann kann sich ihre Weltsicht verdunkeln. Und es kann zum Beispiel sein, dass man beim Bäcker steht und sich ein Brötchen kaufen möchte und sich fragt, ist der Bäcker auch einer von denen, der solche Nachrichten schreibt? Und das ist so, da verlieren Menschen so, so würde ich es jetzt sagen, ihr Vertrauen in die anderen Menschen. Das ist ganz wichtig, um in der Gesellschaft mich bewegen zu können, muss ich ja davon ausgehen, die meisten Menschen wollen mir nichts Böses, weil sonst traue ich mich ja nicht mehr raus. Und die Gefahr ist, dass dieses Grundvertrauen, das wir Menschen brauchen, kaputt gemacht wird. Und da kommt jetzt die Verantwortung von uns allen. Wir können gegensteuern. Nämlich, wir können, wenn eine Person, auch ein Mann, Gehässigkeiten, solche extremen Attacken erlebt, kann man posten oder man kann ein E-Mail schreiben, was zu einem passt, oder man kann die Person bei einer Podiumsdiskussion ansprechen und sagen, ich finde nicht in Ordnung, was sie erleben. Man kann es auch bei Leuten sagen, die man gar nicht zu 100% toll findet. Die Welt kann ja komplex sein. Ich muss nicht alles, was eine Person macht, toll finden und trotzdem sagen, es gibt Grenzen, was die Person erleben sollte. Oder wenn ich die Person gut finde, kann ich auch sagen, lass dich nicht unterkriegen. Das ist toll, was du leistest. Mhm. Und das hilft dann auch, um gegen dieses Verdunkeln gegenzusteuern. Mhm. Und das ist etwas, das ich auch im Laufe der Jahre von unterschiedlichen Leuten gehört habe, dass dieser Schutz durch andere, dass ihnen das was gibt.
Dürfen wir uns diesen Schutz auch von der Politik erwarten?
Ja, ich glaube, dass es da durchaus viel auch schon jetzt Verständnis gibt, eben weil Politikerinnen und auch Politiker ja selbst, glaube ich, oft das heftig finden, was sie selbst erleben oder was dann ihr Social-Media-Team auch ausmisten muss sozusagen. Ich glaube, dass wir aber so ein paar Stellschrauben haben, die müssen gar nicht so wilde Sachen sein, wo man diese Situation für Betroffene verbessern könnte. Und in Österreich sehe ich zwei Sachen. Das erste, bei Frauen ist eben diese sexualisierte Ebene so ein Problem. Also wirkliche Vergewaltigungsdrohungen oder Vergewaltigungswünsche, da geht es so in die Richtung, du gehörst vergewaltigt oder so Gewaltbeschreibungen. Da ist es oft schwierig, das als gefährliche Drohung juristisch greifbar zu machen, weil es nicht konkret genug ist, weil nicht jemand sagt, ich werde morgen um 7 Uhr in der Früh bei deiner Wohnadresse das und das machen, sondern viel vager. Und ich glaube, da gibt es durchaus den Punkt, hier nachzuschärfen, dass diese Typen von Nachrichten und Postings auch ein Job für die Staatsanwaltschaft sind. Manches kann ich nämlich als Beleidigung anzeigen, nur da habe ich ein finanzielles Risiko. Wenn ich vor Gericht verliere, muss ich meinen Anwalt, meine Anwältin, die Anwältin der Gegenseite zahlen. Das kann auch teuer sein. Ja. Also das ist der eine Punkt. Und ich glaube, das zweite große ist, wir sollten schon die Frage stellen, ob es vielleicht eine Nachschärfung speziell für diese KI-basierte Gewalt braucht, wo zum Beispiel oft Frauen gegen ihren Wunsch, gegen ihren Willen ausgezogen werden oder im Bikini dargestellt werden. Weil man kann vieles schon jetzt klagen. Es gibt ein Recht am eigenen Bild zum Beispiel. Aber dass das Recht hier nochmal klarer sagt, wenn solche neuen Missbrauchsformen aufkommen, viel leichter werden, dass das sehr hochrangig strafrechtlich eingestuft wird. Einfach um auch sowohl in der Polizei als auch in der Justiz zu zeigen, wir nehmen das hier sehr ernst.
Auch die Medien haben eine Verantwortung in dieser ganzen Sache. Was können denn Medien, Melanie, tun oder lassen, um dieser Hass und der Gewalt im digitalen Raum zu begegnen?
Ich glaube, dass Journalismus, Medien eine wichtige Rolle in dem Bereich spielt. Verantwortungsvoller Journalismus kann da auch, glaube ich, einiges gerade rücken, so wie die Frau Brodnik eben auch sagt, dass jeder Mensch da Verantwortung übernehmen kann und auch für jemanden einstehen kann. Also da geht es darum, Opfern vielleicht auch einmal eine Plattform zu bieten und so zu arbeiten, dass Faktenchecks selbstverständlich sind, dass der Online-Bereich ordentlich moderiert wird, dass klar gezeigt wird, das ist Bericht, das ist Meinung. Ich glaube, da kann man wirklich sehr viel tun.
Wenn ich jetzt selbst von Hass im Netz betroffen bin, wenn ich das Gefühl habe, eine Kollegin, eine Freundin ist betroffen, meine Tochter, meine Nichte ist betroffen, was kann ich denn tun, wohin kann ich mich wenden ganz konkret?
Das Erste, was ich ihm empfehlen würde, ist eine Gefahrenabklärung, weil vieles kann belastend sein. Man muss jetzt aber nicht unbedingt Angst haben ums eigene Leben oder um die Sicherheit. Es gibt Warnsignale, wo man wirklich besorgt sein sollte, etwa wenn Doxing passiert, das heißt, wenn die eigene Wohnadresse online gepostet wird, beispielsweise. Da würde ich wirklich sofort zur Polizei gehen. Es gibt auch Beratungseinrichtungen, zum Beispiel ZARA, Da kann man sich hinwenden, die schauen, was ist klagbar. Die haben Juristinnen und Juristen, die prüfen solche Fälle. Die können auch Tipps geben, zum Beispiel für Sicherheitseinstellungen. Generell, wenn man sehr ernst ist, gar nicht nur bei Hasskommentaren. Es kann auch sein, dass man mit Fotos erpresst wird, dass es andere Formen von schwerwiegendem Betrug gibt. Es gibt sogenannte Trusted Flagger. Das sind Organisationen wie Zara zum Beispiel auch oder auch Rat auf Draht. Wenn die ein Posting melden, dann müssen das die großen Plattformen vorgezogen überprüfen, prioritär überprüfen. Das heißt, wenn was besonders Schlimmes passiert, jemand imitiert meine Person und postet ganz schlimme Dinge, dann würde ich möglichst zum Trusted Flagger gehen. Ich habe im Buch auch die ganzen drinnen, wer alles Trusted Flagger in Österreich sind, weil ich oft rascher was erreichen kann. Solche Kleinigkeiten zu wissen hilft. Generell, wenn ich merke, ich erlebe sowas, man kann auch schauen, sich für die Zukunft abzusichern. Zum Beispiel, selbst wenn Leute richtig aggressiv gegenüber einem werden, dass sie einem nicht gefährlich werden können. In Österreich ist es sehr leicht, dass Menschen die eigene Adresse herausbekommen. Es gibt das Melderegister. Ich kann mich aus dem Melderegister sperren lassen. Wenn ich zum Beispiel einen Hasskommentar bekommen habe, kann ich mit dem, in Wien ist es Magistrat, ich weiß nicht, Bezirkshauptmannschaft, wo das ist, in anderen Orten, kann man quasi zur Verwaltung gehen und die Wohnadresse sperren lassen, um sicherzustellen, dass einfach Leute nicht so leicht rauskriegen, wo man wohnt. Mhm. Das sind so Schutzmaßnahmen, das habe ich auch im Buch drin. Und das Dritte, eben das Buddy-System, wo ich einer vertrauten Person, jemanden, wo ich weiß, die Person macht das gut für mich und meint es gut mit mir, dass die meinen Account betreut, damit ich freigespielt bin. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten, weil man muss das ja vielleicht dann auch verarbeiten. Was schon noch helfen kann, ist, sich vor Augen zu führen, in ganz vielen dieser Postings geht es nicht um mich. Weil ehrlich gesagt, die Betroffenen, die sind oft austauschbar. Die Person, die einer Frau sowas schreibt, das ist oft sogar wirklich so, dass die das dann unterschiedlichen Frauen schicken. Also denen geht es in der Regel nicht um diese Frau, sondern denen geht es um, dass sie ein dunkles Element aus sich ausleben müssen. Und das sich vor Augen zu halten, hilft aber, weil man merkt, es geht hier nicht um mich, es geht hier, dass ein Mensch wirkliche Probleme hat und ich zum Handkuss komme. Das ist zwar traurig, aber es macht es ein bisschen leichter verkraftbar. Mhm. Nur wichtig eines ist, selbst wenn ich solche Methoden finde, um es leichter hinnehmen zu können, um nicht so zu leiden, soll das nicht heißen, die Leute sollen nur richtig denken und dann ist alles gut. Also es ist gut, wenn ich es schaffe, das wegzuspielen, aber dass wir gleichzeitig als Gesellschaft sagen, das ist trotzdem nicht okay, wenn Leute sowas schreiben.
Wenn jetzt aber sozusagen schon ein KI-Deepfake im Internet kursiert, sind all diese Maßnahmen zu spät? Gibt es dann noch irgendeinen Gang, den ich gehen kann?
Naja, da würde ich ehrlich gesagt, wenn eine Frau merkt, da hat jemand mein Gesicht genommen und in eine Fake-Szene, die ausschaut wie ein Porno, hineinretuschiert, dann ist das ein klassischer Fall für den Trusted Flagger.
Okay.
Weil das ist ein Inhalt, der soll rasch aus dem Internet. Mhm. Selbst wenn das schon online ist, macht das einen Unterschied, ob das 300 Views hat oder 70 oder 30.000. Weil sie wollen wahrscheinlich nicht, dass ihr gesamtes Umfeld das gesehen hat. Es ist besser, wenn es 70 irgendwelche Personen im Internet gesehen haben. Mhm. Und da ist Geschwindigkeit, dass ich weiß, wer kann mir rascher helfen, sinnvoll. Und in manchen Fällen kann man sich auch überlegen, ob wirklich juristische Schritte sinnvoll sind, wenn es ihnen wirklich ernst ist. Dann empfehle ich, einen Medienanwalt oder eine Medienanwältin zu nehmen, die wirklich darauf spezialisiert sind, weil die oft besser einschätzen können, was ist klagbar, wo hat man eher gute Karten. Mhm. Weil da kann es auch darum gehen, wenn ich zum Beispiel einen Verdacht habe, wer das postet, aus welcher Richtung das kommt, dass ich bessere Karten habe, wenn das wirklich Fachleute sind. Mhm. Weil dieses Gebiet ist eines, da ist es gut, die Judikatur zu kennen und Erfahrungen zu haben vor Gericht, was wird eher rasch eingestellt und was geht eher durch.
Mhm. Ja, ich habe ja schon zum Eingang gesagt, das ist ein Thema, das schwer zu fassen ist, unfassbar in vielerlei Hinsicht. Was mich jetzt abschließend noch brennend interessieren würde, ist, wie wurde Ingrid Botnick eigentlich zur Digitalexpertin? Wie ist das passiert? Wie ist das Thema für Sie zu seinem wichtigen und ja Ihre Arbeit dominierenden Thema geworden?
Ich glaube, das Krasse ist, ich bin ja ein Millennial. Ich bin Mitte der 80er Jahre geboren. Und ich glaube, ich bin diese Generation, die wirklich so mit dieser hoffnungsvollen Zeit rund um das Internet groß geworden ist. Also ich war immer technisch und digital interessiert. Darum kenne ich auch diese großen Erwartungen rund um das Internet. Und irgendwann, ich glaube, das war so in den Nullerjahren begonnen, hat sich da was verschoben, dass Gefahren, die auch schon früher da waren, aber immer sichtbarer wurden, dass das Internet immer kommerzialisierter wurde. Und das fand ich interessant. Also das ist das eine, dieses persönliche Interesse wie der Geschichte des Internets, die auch eine Geschichte des Scheiterns ist, weil wir eigentlich ein in vielerlei Hinsicht tolles Tool geschaffen haben, das aber leider oft auch missbraucht wird oder von Unternehmen, die wohl vorrangig auf ihre Unternehmenszahlen achten, betrieben wird und mitgestaltet wird. Das ist das eine. Und das andere ist, ehrlich gesagt, diese Ungerechtigkeit solcher Vorfälle, die ist etwas, die mich antreibt, weil das finde ich ungerecht und es ist aber auch dann sinnstiftend, das zu beschreiben. Und das ist so etwas, das habe ich gelernt, auch übrigens im Gespräch mit der Dorothee Scholz. Wenn Leute zum Beispiel Hasskommentare, digitale Gewalt erleben, dann kann auch helfen, dass man sie erinnert, dass das sinnhaft ist, was sie machen, sinnvoll ist, was sie machen. Weil es gibt so das Kohärenzgefühl, das ist so ein Konzept, wie man schwierige Situationen im Leben aushält, eher aushält. Und ein Punkt ist auch die Sinnhaftigkeit, also dass man Sinn in dem sieht, was man tut. Das heißt, wenn Leute angefeindet werden, Influencerinnen, Journalistinnen, Politikerinnen, dass man sagt, das ist wichtig, was du machst. Mhm. Weil dann denkt man sich, ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich mache das aus diesem Grund. Mhm. Und das ist etwas, das ich gelernt habe. Ich beschäftige mich mit sehr viel Dunklem, warum ich das, glaube ich, oft aushalte. Weil alles, was ich dann mache, ist ja ein Verarbeiten davon. So ein, ich will das nicht hinnehmen. Und das ist, also wenn die Frage ist, wie bin ich das geworden? Ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass ich das Themengebiet sehr relevant und interessant finde. Es passiert auch wirklich viel Neues. Aber auch, dass ich so eine Sinnhaftigkeit darin für mich erkannt habe.
Mhm. Ja, schön, gell? Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Danke für eure Zeit und eure Expertise und dass Sie sowieso mit Ihrer Arbeit, aber wir jetzt auch vielleicht mit diesem kleinen Podcast dazu beitragen, ein Stückchen mehr Aufklärung eben zu diesem wichtigen Thema hinauszutragen. Und ich denke, es ist ein Thema, das uns alle angeht, vor dem niemand die Augen verschließen sollte, einfach auch rechts und links schauend. Hass im Netz, das nehme ich heute mit, ist real, ist eine reale Bedrohung, auch wenn sie digital passiert. Und ja, ist etwas, das Frauen auf ganz bestimmte Weise betrifft. Vielen Dank, Melanie.
Danke auch.
Danke, Ingrid Brodnik. Und danke. Ja, alles Gute weiterhin für Ihren wichtigen Einsatz. Ein Interview mit Ingrid Brodnik in gedruckter Form in der März-Ausgabe 2026 der Welt der Frauen und natürlich auch online auf unserer Website abrufbar. Und zum Schluss möchte ich mich noch bei Ihnen, liebe HörerInnen, fürs Dabeisein bedanken. Ich freue mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens folgen, ein Like da lassen oder einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal bei Welt der Frauen zum Hören. Wir hören uns.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at.